ARD.
Ich glaube, in diesem ganzen Prozess des Schreibens und all der Dinge, die ich mir angeschaut habe, hat es immer so diese zwei Seiten. Das eine ist ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, wie verletzlich das bewegte Leben auf der Erde eigentlich ist. Und auf der anderen Seite aber auch, wie unglaublich vielfältig, faszinierend, großartig einfach das Leben auf der Erde ist, das sich entwickelt hat. Also wenn man sich anschaut von Tausendfüßler, die im wahrsten Sinne des Wortes Tausendfüßler sind, wo man inzwischen entdeckt hat, dass es wirklich Tiere gibt, die einfach mehr als 1000 Gliedmaßen haben, über Tiere, die sich durch Flickflack fortbewegen, wahnsinnig komplizierte Lebenszyklen, Millionen von Gnus, die durch verschiedene Länder in Afrika laufen, denn die nur existieren können, weil sie permanent im Kreis laufen. Es gibt so unglaublich viele spannende, tolle Dinge auf der Welt, die durch Fortbewegung auf die Welt gekommen sind. Und das lässt einen einfach nur ehrfürchtig staunen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie hören die Wissenswerte im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff. Schön, dass Sie dabei sind. Der Polarfuchs wandert tausende Kilometer über gefrorene Meere. Der Mauersegler fliegt fast 200.000 Kilometer in nur einem Jahr. Und der Aal schwimmt sehr geheimnisvoll durch die Ozeane. Tiere wandern, fliegen und schwimmen um die Welt. Und wie diese Fortbewegung das Leben der Tiere bestimmt, das ist jetzt unser Thema. Fortbewegung ist zunächst mal auch für uns alle selbstverständlich. Jeden Tag sind wir unterwegs, gehen irgendwo hin, kommen irgendwo her. Für das Leben auf der Erde ist Fortbewegung aber ein ganz entscheidender Faktor. Die Mobilität der Tiere war für die Entwicklung des Lebens revolutionär, hat ihnen Freiheit geschenkt, sie aber auch verletzlich gemacht. Davon erzählt die Wildtierbiologin Dr. Sophia Kimmig vom Leibniz-IGB und der Freien Universität Berlin in ihrem neuen Buch Move, wie Fortbewegung das Leben der Tiere bestimmt. Und darüber reden wir jetzt. Hallo Frau Kimmig.
Hallo.
Frau Kimmig, Sie kommen gerade zurück von einer Forschungsreise zum Polarkreis. Was haben Sie dort gemacht? Sie waren dort ja nicht das erste Mal. Und was haben Sie erforscht?
Tatsächlich war ich das erste Mal im Polarkreis selbst. Aber ich bin von Findat aus in den Polarkreis gestartet. Und da war ich jetzt zum zweiten Mal für so ein kleineres Projekt zum Polarfuchs tatsächlich, dem ich so ein bisschen mich auf die Fersen geheftet habe. Der ist nämlich in Finnland mal komplett verschwunden gewesen und jetzt versucht man ihn wieder zurückzubringen mit so wieder Ansiedlungsprojekten und das habe ich mir vor Ort da mal angeschaut.
An dieser Stelle sei auch gesagt, Ihr erstes Buch handelt auch von den Füchsen, aber nicht von den Polarfüchsen, sondern von den Füchsen in Berlin.
Ja, das stimmt. Die sind ein bisschen größeres Kaliber. So ein Polarfuchs ist ein deutlich kleineres, zierlicheres Exemplar mit noch ein bisschen mehr Plüsch als unsere Berliner Füchse.
Auch in Ihrem Buch gelesen, 1900 Gramm nur. Stimmt das?
Ja, es sind relativ zierliche Tiere. Das ist generell oft so, dass in den Polarregionen sich das lohnt, nicht so viel Wärme an die Umgebung zu verlieren und dann sagen wir mal so, ein Großteil des Volumens, das der Polarfuchs ausmacht, ist Fell.
Und dieser Polarfuchs ist ja auch der Protagonist im ersten Kapitel Ihres neuen Buches Move, wie Fortbewegung das Leben der Tiere bestimmt. Was lässt sich denn an seinem Beispiel in Bezug auf Fortbewegung ganz besonders schön zeigen?
Also in Move ist es eigentlich so, dass jedes der 10 Kapitel mit einer Geschichte beginnt oder mit einem Einblick in das Leben von einem bestimmten Tier. Und ich habe mir natürlich dann immer ein bisschen überlegt, wen nutze ich als Beispiel, um dann auf ein größeres Thema zu kommen. Und im ersten Kapitel geht es um die Motivation von Lebewesen, um sich überhaupt fortzubewegen. Also warum hat man überhaupt damit angefangen, nachdem das Leben zum Teil ja einfach nur rumsteht? Und der Polarfuchs ist da insofern spannend, als er unglaublich weite Strecken läuft für so ein kleines Säugetier. Also wir kennen das ja so von Zugvögeln, da wissen wir das schon, dass die weit fliegen, aber dass so ein kleines Tier, das zu Fuß unterwegs ist, solche riesen Strecken läuft, das hat mich total fasziniert und mich dann eben damit zu beschäftigen, warum der das eigentlich tut.
Der Polarfuchs mit GPS-Sender, über den Sie schreiben, war rund 4.500 Kilometer unterwegs, glaube ich. Von Spitzbergen nach Kanada ist der gewandert und das in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung. Warum nimmt er denn diese Strapazen auf sich? Was verspricht er sich von diesem Ortswechsel?
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das sind unglaubliche Distanzen, die wir uns auch ein bisschen besser vorstellen können, weil wir selber Läufer sind, als wenn wir uns so mit den Vögeln vergleichen. Aber da ist ja nicht mal Land unter den Füßen, wenn der diese Strecke läuft, sondern das ist gefrorenes Meereis, über das der sich da bewegt. Und ja, das Ziel in dem Fall ist es, zum Beispiel Nahrung zu finden. Also Polarfüchse folgen teilweise Eisbären über lange Distanzen, um dann die Reste von deren Rissen zu erbeuten, aber auch um neue Reviere zu finden, neuen Lebensraum. Das heißt, wenn die neuen Jungtiere eines Jahres erwachsen sind und dann eben die Heimat verlassen müssen, dann ist dieses Verlassen müssen manchmal sehr, sehr weit. Und das dauert lange, bis sie ein geeignetes neues Revier finden. Und für den Polarfuchs ist dieser Polarkreis eben quasi ein zusammenhängendes Habitat, was für uns total befremdlich ist. Aber es ist halt eine andere Perspektive auf die Welt da oben.
Aber was ist denn dann für den Polarfuchs der Anlass zu sagen, Mensch, hier bleibe ich? Weil nach 4500 Kilometern, das hätte er auch vielleicht schon früher machen können.
Naja, also ganz weite Teile dieser Strecken konnte er nicht bleiben, denn da war er auf gefrorenem Meereis. Und wenn das dann anfängt zu tauen, dann wäre er sozusagen im Meer gelandet. Das heißt, viele der Strecken musste er dann zu Ende gehen und konnte sich dort gar nicht längerfristig aufhalten. Aber letztlich geht es eben darum, einen Ort zu finden, der entweder überhaupt frei ist und nicht schon von jemand anderem besetzt, wo es genug Ressourcen, genug Nahrung gibt und vielleicht auch einen Partner, mit dem man eine neue Familie starten kann.
Mhm. Trotzdem schreiben Sie auch, dass die Überlebenschancen deutlich größer sind, wenn er bleiben würde. Er macht sich aber trotzdem auf den Weg. Er geht das Risiko ein.
Ja, sie haben da nicht immer unbedingt die Wahl. Also das ist so, dass gerade die männlichen Tiere einfach auch rausgeschmissen werden zu Hause und sich ein neues Revier suchen müssen. Das heißt, selbst wenn es vielleicht die bessere Option wäre, da zu bleiben, stehen ihnen diese Optionen oft nicht zur Verfügung.
Sie erzählen in Ihrem Buch, und das haben Sie gerade auch schon kurz erwähnt, in 10 Kapiteln über die Welt der Fortbewegung und fangen immer mit einem sehr anschaulichen Beispiel, mit einer Beschreibung aus dem Tierreich an. Den Polarfuchs als Protagonist hatten wir schon und auf andere kommen wir gleich noch zu sprechen. Und dann liefern Sie in jedem Kapitel aber auch wissenschaftliche Hintergründe. Hintergründe über Entstehung, über Begründung und evolutionäre Wirkung von Fortbewegung. Was hat Sie denn zu diesem Thema gebracht? Warum wollten Sie als Wildtierbiologin über Fortbewegung schreiben?
Also eigentlich ist mir Fortbewegung schon ganz oft in meiner Arbeit begegnet, aber ich habe das nie so bewusst als eigenes Thema wahrgenommen. Also als ich zum Beispiel die Stadtfüchse untersucht habe in Berlin, habe ich auch bewegungsökologische Forschung gemacht, als ich sie besendet habe und mir angeschaut habe, wie sie sich durch die Stadt bewegen. Und auch als ich mich anschließend mit Nachtökologie beschäftigt habe, war Bewegung ein ganz großes Thema, weil künstliches Licht hauptsächlich für Tiere in der Nacht ein Problem bei ihrer Orientierung ist, wo es auch um Fortbewegung geht. Aber irgendwie ist mir das nicht so als eigenes Thema erschienen. Und dann habe ich irgendwann mich so ein bisschen umgeschaut in der Welt der vielzähligen Lebewesen und dann ist mir aufgefallen, dass das doch eigentlich total merkwürdig ist, dass von den 3 vielzähligen Reichen, die es da draußen gibt, also die Pflanzen, die Pilze und die Tiere, nur die einen sich fortbewegen und was das eigentlich bedeutet. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass das vielleicht der Schlüssel dazu war, dass Tiere so unglaublich komplex geworden sind und sogar uns hervorgebracht haben und so artenreich geworden sind, weil von den tierischen Organismen gibt es die am höchsten entwickelten und auch die größte Vielfalt auf dem Planeten im Vergleich zu den anderen beiden Reichen, in denen die Organismen eben sich nicht fortbewegen können.
Und das heißt, das ist dann auch eine Folge der Bewegung, der Fortbewegung?
Zumindest scheint es ein Schlüssel zu sein dazu, wenn man sich eben diese verschiedenen Organismengruppen anschaut. Und das, das Faszinierende ist eben, dass durch Bewegung ja auch ganz viel neue Möglichkeiten für Lebewesen entstehen. Wenn man immer nur an Ort und Stelle ist, dann muss ich keine Entscheidungen treffen. Es werden nicht auf der Ebene soziale Beziehungen entstehen, wie das bei tierischen Organismen ist. Das heißt, es gibt so eine ganze Reihe von Dingen, die dann in der Folge kommen. Und natürlich ist es auch ein immenser Fortschritt, selber bestimmen zu können, wo man sich im Raum befindet und seine Lebensumstände verändern zu können. Weil diese Motivation steht ja fast hinter jeder Bewegung, dass man irgendeine positive Veränderung herbeiführen möchte.
In Ihrem Buch fangen Sie erstmal ganz vorne an, erklären sehr schön, wie die Bewegung in die Welt gekommen ist. Da waren am Anfang Bakterien, Zellen, die auch damals schon vor zu hohen Temperaturen flüchten mussten.
Genau, also Fortbewegung gibt es auch bei ganz, ganz simplen Organismen, die teilweise vor Salzkonzentrationen flüchten oder Temperaturen oder Lichtquellen entgegenschwimmen können, wo sie dann vielleicht bessere Nahrung finden. Und dann später hat es aber eben noch mal eine Weile gedauert, bis dann auch bei dem vielzelligen, komplexeren Leben die Fortbewegung in die Welt kam.
Wann hat das da angefangen oder wer waren die Ersten, die sich bewegt haben? Kann man das so sagen?
Also die ältesten Tiere auf der Erde sind die Schwämme, auch wenn sie nicht wie Tiere aussehen. Und die stehen quasi noch rum. Und dann gab es relativ früh aber in der Geschichte der Tiere eben schon diesen Schritt, und zwar bei diesen Nesseltieren, das kennen wir als Quallen. Die haben aber zwei Phasen im Lebenszyklus, also so wie Schmetterlinge eben auch diese Raupenphase haben, haben auch Quallen oft eine Polypenphase, wo sie quasi festgewachsen sind, und eine frei schwimmende Phase, wie wir sie als Qualle kennen. Das heißt, da haben wir schon ganz früh in der Erdgeschichte die ersten vielzelligen Lebewesen, die es geschafft haben, sich vom Land loszureißen, in dem Fall dann eben vom Land unter Wasser, und die Welt zu erkunden. Ja, und dann ist der Siegeszug gestartet und die Eroberung des Landes und der Luft folgte.
Und kurz noch im Gegensatz dazu, die Pilze, die Bäume, die Eiche, die hat sich nie dazu entschieden, sich fortzubewegen.
Das ist ja immer so ein bisschen, wenn man von außen drauf guckt, dann wirkt das immer wie so bewusste Entscheidungsprozesse. Natürlich sind das alles passive Prozesse, die durch die Evolution entstanden sind. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, dass es sozusagen Strategien sind, die erfolgreich oder eben nicht erfolgreich waren. Und anscheinend war es unfassbar erfolgreich, in diese Welt der Fortbewegung zu gehen, wie man eben daran sieht, dass wir in allen Ökosystemen Tiere als die komplexesten Lebewesen haben, die diese Ökosysteme dominieren. Gleichzeitig haben die tierischen Organismen dafür aber auch einen sehr hohen Preis bezahlt.
Wie die Fortbewegung das Leben der Tiere bestimmt, das ist unser Thema in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und zu Gast ist die Wildtierbiologin Dr. Sophia Kimmig vom Leibniz IGB und der Freien Universität Berlin. Frau Kimmig, ich habe die Beispiele aus der Tierwelt, die Protagonisten schon erwähnt, mit denen Sie Ihre Kapitel beginnen. Sie haben ein Buch vorgelegt, das sehr genau beobachtet. Als Leser habe ich das Gefühl, dass ich dabei bin, dass ich mit den Wölfen die Küsten Kanadas entlang ziehe, dass ich das erste Mal verstehe, warum ein Faultier im Amazonas alles andere als faul ist. Erklären Sie uns das.
Ja, das freut mich sehr, weil genau das war das Ziel, dass man das nicht nur als abstrakte Idee bekommt, sondern das Gefühl hat, ein echtes Bild davon zu haben, wie sein Leben aussieht. Und diese Leben sehen auch sehr, sehr unterschiedlich aus. Also das Faultier, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir manchmal sehr vorschnell darin sind, wenn es darum geht, Urteile über Lebewesen zu treffen. Denn diese Tiere sind eben alles andere als faul. Sie sind einfach nur sehr, sehr effizient darin, Nahrung auszubeuten, die sehr kalorienarm ist. Also viele von diesen Arten ernähren sich eben von Blättern, die nicht so viele Nährstoffe bringen. Und wenn man nicht viel Energie aufnimmt, dann darf man auch nicht so viel Energie ausgeben. Und Fortbewegung kostet eine Menge Energie, besonders die Fortbewegung an Land. Und das heißt, Faultiere sind eigentlich hochentwickelte Spezialisten, die es geschafft haben, aus diesem wenigen in ihrem Lebensraum, das ihnen zur Verfügung steht, das Beste rauszuholen, indem sie quasi ein Leben im Energiesparmodus führen.
Aber die Bewegung ist ja nicht nur Energiesparmodus, sondern es geht ja auch um Toilettenroutine, davon schreiben Sie, und auch um sozusagen den Feinden außer Sicht zu kommen.
Ja, tatsächlich gibt es eine Faultierart, bei der man den Beobachtern aufgefallen ist, dass dieses Faultier sich immer wieder auf diesen weiten Weg macht, aus den hohen Baumkronen im Regenwald diesen ganzen Stamm herunterzuklettern, um sich auf den Boden zu begeben. Und das ist nicht nur aufwendig und anstrengend, sondern das ist auch gefährlich für die Tiere, weil am Boden sind Faultiere noch langsamer, als sie auf den Bäumen sind, und können dementsprechend leichter erbeutet werden. Und dann hat man sich natürlich gefragt, warum machen die das denn regelmäßig, wenn das so gefährlich ist? Und dann hat man festgestellt, dass das ein Toilettengang quasi ist, dass die Tiere zu festen Latrinenplätzen auf dem Boden wandern und dass diese Wanderung quasi Teil von einem total ausgeklügelten Lebenszyklus ist, wo mehrere Tierarten oder mehrere Arten in Symbiose leben. Und zwar sind da Motten beteiligt, die sich sozusagen an diesen Latrinen dann aufhalten, und die legen dann Eier in das Fell von den Faultieren, und die Larven leben dann sozusagen in diesem Pelz, und die Ausscheidungen düngen sozusagen wiederum das Fell, und dann wachsen darin so Algenbeläge und so. Dann hat man so mehrere Lebenszyklen von verschiedenen Organismen, und in der Summe führt das aber fürs Faultier dazu, dass es quasi so eine Art grünen Camouflage-Anstrich bekommt, was es dann besonders gut tarnt, weil es gibt in der Natur keine echten grünen Säugetiere. Das Faultier ist das Einzige, was aussieht, als wäre es eine Ausnahme, weil es sich quasi diese Grünbeschichtung zugelegt hat. Und dann hat man auch noch rausgefunden, dass man diese Algen auch in den Mägen der Faultiere findet. Das heißt, sie haben sich damit auch noch eine neue Nahrungsquelle erschlossen, indem sie die quasi aus ihrem Fell herauslecken können. Und die haben nämlich dann wieder sehr viele Kalorien.
Aber auch da wieder die Bewegung vom Baum runter extrem zielgerichtet.
Ja, das ist dann wieder so ein ausgeklügeltes System. Das sind dann immer diese faszinierenden Dinge, wo man, wenn sie dann einmal in der Welt sind, draufschaut und denkt, wie ist das denn entstanden? Aber wo dann oft sehr, sehr lange kleinteilige Geschichten dahinter stehen, bis dann so eine komplexe Symbiose dabei rauskommt. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, dass das sozusagen der Grund ist, warum das Faultier vom Baum herabsteigt. Um aufs Klo zu gehen, um sich in letzter Konsequenz quasi einen grünen Anstrich zu verpassen, den man essen kann und der einen tarnt.
Ein anderes, sehr besonderes, geheimnisvolles und auch komplexes Bewegungstier ist der Aal in Ihrem Buch. Kein Mensch hat je die Fortpflanzung des europäischen Aals beobachten können, schreiben Sie. Was macht den Aal bewegungstechnisch so interessant?
Der Aal vollzieht in seinem Leben eine unglaublich spannende Reise. Also alle Aale, die es bei uns in Europa gibt, kommen vom selben Ort in der Sargassosee. Und das hat man ganz, ganz lange nicht gewusst. Und es war ein großes Mysterium für die Forschung, wo der Aal eigentlich herkommt und wie der sich fortpflanzt. Weil, abgesehen davon, dass das eine sehr lange Reise ist, hat der Aal es den Menschen noch sehr viel schwerer gemacht, indem er einen sehr interessanten Lebenszyklus quasi vollzieht. Das heißt, der Aal sieht je nachdem, wann man ihn im Leben antrifft, extrem unterschiedlich aus. Und dadurch hat man ganz lange gar nicht gewusst, dass das überhaupt derselbe Fisch ist, sondern an den verschiedenen Punkten sozusagen auf dieser Reise sah dieses Tier jedes Mal so anders aus, dass die Leute gedacht haben, das sind alles unterschiedliche Fische. Und gleichzeitig baut der Körper des Aals sich auf dieser Reise laufend um. Also der Körper hat immer das, was das Tier gerade braucht. Das heißt, am Anfang braucht er richtig viel Energie zum Schwimmen, um die Flüsse zu erreichen. Dann später in einem Lebenszyklus, wenn es dann an die Fortpflanzung geht, dann hört er irgendwann auch zu essen und braucht nur noch quasi Fortpflanzungsorgane und so weiter. Und das hat auch dazu geführt, dass man dann diese Tiere untersucht hat und seziert hat und dann teilweise eben nicht die Organe gefunden hat, die man erwartet hat. Und dadurch hat der Aal wirklich fast 2000 Jahre lang die Menschen auf eine große Rätselreise geschickt. Und was auch sehr spannend an diesem Fisch ist, dass er es eben nicht nur schafft, aus dem Meer ins Süßwasser zu wandern, was ja ein unglaublicher Wechsel ist. Die meisten Arten leben entweder im Süßwasser oder im Salzwasser, sondern er kann sich sogar ein Stück weit über Land bewegen, indem er sich durch Schlamm schlängelt. Also ein unglaublich faszinierender Fisch.
Und hat das was mit nach Hause schwimmen zu tun? Oder?
Ja, tatsächlich ist es so, dass die Aale quasi zwei zu Hause haben. Oder da fängt dann die Frage an, was definiert eigentlich, was Heimat ist? Weil sie stammen zwar alle aus der Sargassosee, werden dort geboren, aber sie wandern dann eben in die Flüsse hinauf und verbringen dort den Großteil ihres Lebens im Süßwasser. Und diese Flüsse sind auch nicht zufällig, sondern sie wandern häufig in die Flüsse, aus denen ihre Eltern damals gekommen sind und sich eben wieder auf den langen Rückweg in die Sargassosee gemacht haben. Diese Fähigkeit, diesen Ort der Geburt oder in dem Fall sogar eigentlich ja der vorherigen Generation wiederzufinden, den nennt man Homing. Und das ist ein Phänomen, wo immer noch ganz viel Forschung stattfindet und noch ganz viele Fragezeichen sind, wie es verschiedenste Tierarten schaffen, diese unglaublichen Reisen zu machen, Schildkröten zum Beispiel wieder an die Strände zurückzufinden, an denen sie mal als winzige kleine Schildkröte geschlüpft und ins Meer geflitzt sind und dann ihr Leben ganz woanders verbracht haben. Und wie es diese Tiere dann schaffen, genau diesen Strand wiederzufinden.
Ich glaube, Seelöwen machen das auch. Kann das sein?
Da ist es nochmal ein bisschen anders. Die haben so einen Zyklus, dass sie dann immer so in ihren Jagdgründen sind und dann wieder zurück an die Plätze schwimmen. Aber die schwimmen auch ziemlich große Distanzen. Bei den Schildkröten ist es tatsächlich so, dass die dann genau an dem Strand wieder ankommen, an dem ihr Leben gestartet ist. Und dass sie diese Orte wiederfinden, also wie gesagt, es gibt noch ganz viele große Fragezeichen, aber hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie ganz andere Orientierungsmöglichkeiten haben als wir Menschen.
Wir müssen jetzt aber gar nicht in den Amazonas oder nach Kanada oder in den tiefen Ozean oder in diese Flüsse, um die Bewegung der Tiere zu beobachten und zu studieren. Das können wir auch im Frühsommer von unserem Balkon oder im eigenen Garten machen. Sie beobachten vom Balkon aus, das erzählen Sie in dem Buch, die Mauersegler regelmäßig im Frühsommer. Das sind auch absolute Extreme in Sachen Fortbewegung.
Ja, die Mauersegler, die sind für mich persönlich immer so mein Symbol von Sommer. Weil die kommen erst, wenn es richtig warm ist und die gehen auch relativ schnell wieder. Das heißt, die sind wirklich da, wenn sozusagen die schönsten, wärmsten Tage mitzunehmen sind und fliegen dann wieder quasi ans andere Ende. Ja, nicht ganz ans andere der Welt, aber sehr weit in südliche Afrika. Und das sind ja unglaubliche Distanzen, das kann man sich kaum vorstellen. Und was diese Vögel so besonders macht, ist, dass die ihr Leben quasi in der Luft verbringen. Anders als andere Vögel, wie der Storch zum Beispiel, den man vom Vogelzug auch gut beobachten kann, die dann auch viel am Boden zu beobachten sind, landen Mauersegler eigentlich ausschließlich, um ihre Jungtiere großzuziehen. Und den ganzen Rest ihres Lebens verbringen sie hoch oben in der Luft, fressen dort, trinken dort und schlafen dort sogar im Flug.
Was mir auch auffällt, die Mauersegler sind dann immer irgendwann auf einmal weg. Da schreiben sie, das liegt an den Sonnenstunden, die ein Tag hat. Da haben jetzt auch die wärmeren Temperaturen, die durch den Klimawandel zweifelsohne schon da sind, auch keine Auswirkungen auf deren Zugverhalten.
Das ist grundsätzlich ein ganz großes Problem für ganz viele Tierarten, die solchen Rhythmiken folgen. Dass die Mechanismen oft nicht über die Temperaturen sozusagen geeicht sind, sondern über die Tageslichtlänge. Das gibt beides, also es gibt in der Natur auch durchaus Dinge, die durch Temperaturen ausgelöst werden in solchen Rhythmiken, aber eben ganz viele Tierarten messen sozusagen die Zeit im Jahr, das ist quasi ihre inneren Kalender anhand der Tageslichtlänge. Und die verändert sich natürlich nicht mit diesen verschiedenen Temperaturen jetzt, mit den Verschiebungen der Temperaturen durch die Klimaerwärmung. Und das führt dann oft dazu, dass diese sehr fein abgestimmten Systeme, die sich über lange Zeiträume entwickelt haben, nicht mehr gut zusammenpassen.
Welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf die Fortbewegung der Tiere? Welche Beispiele haben Sie da für uns?
Also ein Beispiel ist eben genau das, dass man zu ganz bestimmten Zeiten über Jahrtausende immer aufgebrochen ist, um dann genau zur richtigen Zeit zum Beispiel da zu sein, um die Jungtiere großzuziehen. Also zum Beispiel ein Vogel bricht irgendwo in Südafrika auf und fliegt ins nördliche Europa, um dort die Jungtiere großzuziehen. Und kommt normalerweise genau zum Frühlingsanfang an, wo dann das beste Nahrungsangebot ist und die Plätze sozusagen alle noch frei. Jetzt passiert es aber, dass sich die Periode verschiebt und es wird alles früher warm und alles fängt früher an und dann kommt man quasi zu spät an. Also als würden wir am Pool ankommen und es sind schon alle Liegen belegt, kann es dann sein, dass eben einfach schon gute Reviere alle besetzt sind von Arten, die näher zum Beispiel überwintert haben oder bei Vögeln, wo Teile der Population ziehen und andere da bleiben, die Plätze eben auch einfach weg sind. Oder zum Beispiel den Polarfuchs, über den wir eingangs gesprochen haben, der kann natürlich nur vom einen zum anderen Ort laufen, wenn es auch eben eine geschlossene Meereisdecke gibt. Das heißt, mit der Klimaerwärmung und dem Abtauen des Eises verschwinden dann eben auch solche Brücken für die Tiere.
Wie und wann sind eigentlich wir Menschen zu Bewegungstieren geworden?
Also Bewegungstiere waren wir eigentlich in unserer Evolutionsgeschichte schon immer, denn die Affen, von denen wir abstammen, sind ja auch schon hochmobile Arten, die sich unglaublich schnell durch Bäume bewegen können. Aber es gab eben irgendwann den Punkt, wo wir unsere Bewegung aus den Bäumen auf den Boden verlagert haben. Und da gibt es dann verschiedene Erklärungsmodelle, was genau jetzt sozusagen der Auslöser dafür war, dass wir dann am Boden auch angefangen haben, uns in den aufrechten Gang zu bewegen. Das zum Beispiel die Idee, dass das hilft, dann beide Hände frei zu haben, oder auch die Theorie, dass wenn man aufrecht geht, dann heizt sich der Körper viel weniger auf, als wenn man der Sonne sozusagen mehr Fläche bietet. Und da ja die Wiege der Menschheit in Afrika liegt, ist das durchaus eine plausible Annahme, dass das auch quasi den Wasserverbrauch, den Energieverbrauch geschont hat und das Überleben verbessert hat, aufrecht zu gehen. In der Summe war es auf jeden Fall so, dass das anscheinend so viele Vorteile mit sich gebracht hat, dass der Mensch sich zu einem echten Ausdauer- und Langstreckenläufer entwickelt hat.
Obwohl ja die Bewegung für uns Menschen immer noch verhältnismäßig schwierig ist. Also ich glaube, es gibt ja wenige Tiere, die ein Jahr brauchen, bis sie vernünftig laufen können. Und auch bei kleinen Kindern, das schreiben Sie, glaube ich, auch, sieht man immer noch, wie groß der Kampf gegen die Schwerkraft doch ist.
Ja, das stimmt. Also Bewegungsabläufe sind einfach unterschiedlich schwierig. Also es gibt unglaublich viele verschiedene Fortbewegungsformen, von denen man, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber sagen wir mal von den Klassikern Schwimmen, Fliegen und Laufen, ist Laufen am energieintensivsten und eben auch schwierig, weil man seinen Körperschwerpunkt sozusagen gegen die Schwerkraft wegdrücken muss. Und dann muss man dieses ganze Ding noch mit den dranhängenden Gliedmaßen noch irgendwie in einem halbwegs funktionierenden Gleichgewicht halten. Und gerade der aufrechte Gang macht das nicht leichter. Und ja, bei kleinen Kindern kann man sehr schön beobachten, wie das von so einem sehr eiernden Schwerpunkt langsam mit der Zeit und der Übung immer ruhiger wird.
Wenn wir Ihr Buch lesen, dann begegnen uns ja die kleinen und auch die großen Fragen des Lebens. Wann ist es besser zu gehen? Wie findet man den richtigen Weg? Oder auch, was bedeutet Heimat? Darüber haben wir schon kurz gesprochen. Haben Tiere ein Gefühl von Heimat? Nochmal nachgefragt.
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir ganz viele Dinge natürlich für uns Menschen definiert haben und man sie dann manchmal neu denken muss, um zu überlegen, ob sie für Tiere in dieser Form anwendbar sind oder für nichtmenschliche Tiere. Biologisch gesehen sind wir schließlich auch Tiere. Aber da es so viele Arten gibt, für die ein ganz bestimmter Ort eine unglaubliche Bedeutung für ihren Lebenszyklus hat und den Arten auch gegen enorme Widrigkeiten wiederfinden, eben so manchmal den einen Flecken Boden, von dem sie stammen und dafür eine unglaublich komplexe Vielfalt von auch Sinnen entwickelt haben, um diesen konkreten Ort wiederfinden zu können, würde ich sagen, ja, Tiere haben einen Sinn für Heimat.
Und es ist ja dann irgendwie auch schon fast eine da Fortbewegung als philosophische Frage. Was interessiert Sie an dieser Ebene? Warum finden Sie das so spannend?
Irgendwie ist Fortbewegung ja sehr stark mit dem Freiheitsbegriff assoziiert. Also nicht umsonst ist es ja so, dass Freiheitsentzug eine der Strafen sozusagen ist, die wir gegen Menschen verhängen. Und diese Freiheit hat aber eben auch einen sehr hohen Preis. Und für uns ist es so, weil wir bewegte Organismen sind, ist es so selbstverständlich, dass wir das tun. Aber was das bedeutet, was das alles mit sich gebracht hat in der Entwicklungsgeschichte des Lebens, das ist einem, glaube ich, auf den ersten Blick nicht so klar. Also zum Beispiel ist sich wegbewegen zu können, Fortbewegungsfreiheit, quasi so die Manifestation von Handlungsfähigkeit. Oder eben auch von Selbstbestimmtheit und eben von diesem Freiheitsbegriff. Und auf der anderen Seite hat ja aber die andere Lebensweise auch Vorteile, die Lebensweise von Organismen, die sich nicht fortbewegen. Und das fand ich unglaublich faszinierend, so zu schauen, welche Dinge bringt das mit sich, aber auch, wie wäre es eigentlich gewesen, die andere Seite zu wählen? Weil auf der anderen Seite steht quasi in der Waagschale gegen die große Freiheit eine sehr hohe Unverletzlichkeit und sogar potenzielle Unsterblichkeit, denn Organismen wie viele Pflanzen oder Pilze sind ganz anders gebaut als tierische Organismen. Die bestehen quasi aus Modulen, die sich wiederholen, als würden wir was aus Lego zusammensetzen. Und mit dieser Art, einen Organismus zu bauen, kann man relativ viele Teile vom Organismus verlieren, ohne dass man stirbt. Also wenn wir einen Baum zum Beispiel große Äste absägen, dann ist das immer noch derselbe Baum und der kann weiterleben. Manchmal sogar komplett neu austreiben, wenn man ihn ganz abgesägt hat. Für uns wäre sowas tödlich. Das heißt, und die Lebensspannen sind auch sehr viel kürzer von den meisten tierischen Organismen im Vergleich zu solchen modular aufgebauten, sesshaften Organismen. Das ist also schon so ein bisschen eine philosophische Frage. Was wiegt denn schwerer? Was ist denn erstrebenswerter? Die Freiheit auf der einen Seite oder auf der anderen Seite die Aussicht auf ein sehr langes Leben und potenzielle Unsterblichkeit.
Zumal ja, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, die Freiheit, die Selbstbestimmtheit auch verletzlich macht.
Genau, also diese Bauweise, in der wir gebaut sind, macht uns so unglaublich verletzlich. Anders als diese modular gebauten Tiere und Pflanzen sind wir eben eine Hülle, in der wir alle unsere kostbaren Organe durch die Welt tragen. Und diese Hülle kann man sehr leicht beschädigen und verletzen. Und wir können dadurch auch nicht einfach Ableger von uns machen, die quasi immer noch wir sind, sondern unsere Leben sind quasi schnell und frei, aber dafür eben auch sehr verletzlich und sehr kurz.
Was folgt denn für uns Menschen daraus, dass Tiere wandern müssen? Welche Implikationen hat das?
Tatsächlich sind wandernde Tiere Arten, die wir mehr in den Fokus nehmen müssen, wenn es um Natur- und Artenschutz geht. Also wir wissen alle, dass wir ganz grundsätzlich an einem sehr kritischen Punkt sind, was den Verlust von Artenvielfalt auf der Erde betrifft, weil der Mensch einfach so unfassbare Auswirkungen auf jeden Winkel der Erde hat. Es gibt aber Artengruppen, die davon eben besonders stark betroffen sind und Arten, die sich weit fortbewegen, die wandern, sind oft noch sehr viel verletzlicher in ihren Reiseprozessen. Also zum Beispiel kann man eine Art, die in einem bestimmten Wald vorkommt, eben vielleicht schützen, indem man diesen einen konkreten Wald unter Schutz stellt und dort bessere Bedingungen schafft. Wenn ich jetzt aber eine Art habe, die in ihrem Lebenszyklus darauf angewiesen ist, um mehrere Länder herumzureisen oder um den halben Globus, dann brauche ich ja diesen Schutz quasi an jedem einzelnen dieser Orte. Also wenn wir zum Beispiel Schildkröten schützen wollen, dann kann es sein, dass wir an allen möglichen Ecken und Enden auf der Erde irgendwelche Meeresschutzgebiete einrichten und irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Wenn aber der eine Strand, an dem die Eier abgelegt werden, zum Beispiel bedroht ist oder verloren geht, dann bricht das gesamte System zusammen. Das heißt, Tiere, die in solchen Wanderzyklen sozusagen sind, haben einfach sehr, sehr viele Stellen sozusagen in ihrem Leben, an denen der Mensch die Barrieren, die er schafft und die negativen Auswirkungen, die er auf Natur hat, sozusagen einen gravierenden Einfluss haben können, so sehr, dass diese Arten eben massiv bedroht sind.
Das ist eine wichtige Erkenntnis aus Ihrem Buch. Was ist denn für Sie sonst noch das Fazit Ihres Buches?
Aber das ist,
ist das schwierig, so auf den Punkt zu bringen?
Das ist tatsächlich schwierig, natürlich für so eine große Betrachtung. Aber für mich persönlich, ich glaube, in diesem ganzen Prozess des Schreibens und all der Dinge, die ich mir angeschaut habe, hat es immer so diese zwei Seiten. Das eine ist ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, wie verletzlich das bewegte Leben auf der Erde eigentlich ist. Und da vielleicht auch ein bisschen, ja, dieser Naturschutzgedanke. Und auf der anderen Seite aber auch, wie unglaublich vielfältig, faszinierend, großartig einfach das Leben auf der Erde ist, das sich entwickelt hat. Also wenn man sich anschaut von Tausendfüßler, die im wahrsten Sinne des Wortes Tausendfüßler sind, wo man inzwischen entdeckt hat, dass es wirklich Tiere gibt, die einfach mehr als 1000 Gliedmaßen haben, über Tiere, die sich durch Flickflack fortbewegen, wahnsinnig komplizierte Lebenszyklen, Millionen von Gnus, die durch verschiedene Länder in Afrika laufen und die nur existieren können, weil sie permanent im Kreis laufen. Es gibt so unglaublich viele spannende, tolle Dinge auf der Welt, die durch Fortbewegung auf die Welt gekommen sind. Und das lässt einen einfach nur ehrfürchtig staunen.
Frau Kimmig, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Zu Gast in den Wissenswerten die Evolutionsbiologin Sophia Kimmig vom Leibniz IGB und der FU Berlin. Ihr Buch heißt Move, wie Fortbewegung das Leben der Tiere bestimmt. Ein populäres Wissenschaftsbuch, erschienen im Hansa Verlag. Ich bin Axel Dorloff.